Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff. And it's my favorite word.
Zoll ist mein Lieblingswort im Wörterbuch, so US-Präsident Donald Trump in einem Interview im Oktober. Zwei Wochen nach dessen Amtsantritt bekommt dieses Lieblingswort jetzt Farbe. Denn Trump führt Zölle bis zu 25% gegenüber Waren aus Kanada, Mexiko und China ein. Aber auch Europa soll früher oder später für den Export von Produkten in die USA bezahlen. Wir sprechen heute über die Auswirkungen dieser neuen Zölle und ob Donald Trump damit einen globalen Handelskrieg auslöst. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard und hier im Podcast immer wieder zu Gast, um die Lage in den USA zu besprechen. Zoll oder Zölle, das ist ja laut Donald Trump das schönste Wort im Wörterbuch. Er hat schon im Wahlkampf angekündigt, neue Zölle einführen zu wollen. Jetzt hat er das offenbar tatsächlich auch durchgesetzt. Worauf genau soll es denn überhaupt Zölle geben?
Donald Trump hat jetzt beschlossen und setzt es auch schon bereits durch, Zölle gegen sämtliche Waren der drei größten Handelspartner der USA. Das sind Mexiko, Kanada und China. Wobei Mexiko und Kanada, wo es derzeit fast einen zollfreien Handel gibt, weil die auch ein Teil des nordamerikanischen Freihandelsabkommens sind, werden Zölle von 25% auf praktisch alle Produkte erlassen. Mit der einzigen Ausnahme Öl und Gas aus Kanada bekommt nur 10%. Und China, wo es bereits Zölle gibt, ungefähr auch im Ausmaß von 25%, kommen noch einmal 10% drauf. Das ist ein dramatischer Schritt, wahrscheinlich der schwerste Schlag gegen den internationalen Freihandel seit Jahrzehnten und macht aus der USA, die ja immer eine Verfechter des Freihandels waren, genau das Gegenteil hier zu einer Kraft, die den Protektionismus vorantreibt.
Protektionismus, also wenn der Staat zum Schutz heimischer Unternehmen in die Wirtschaft eingreift und eben zum Beispiel ausländische Produzenten benachteiligt, wie begründet Trump denn diesen Schritt?
Das ist eine sehr ungewöhnliche Begründung. Er hat ja im Wahlkampf schon immer wieder erklärt, er liebt Zölle. Er glaubt, dass man mit Zöllen auch Einnahmen generieren kann, die einen Staat reich machen. Er hat immer wieder auch versprochen, man könnte ja dank Zöllen die Einkommensteuer abschaffen, so wie das im 19. Jahrhundert der Fall war in den USA. Und er glaubt, dass damit das goldene Zeitalter auch anbrechen wird, aus wirtschaftlicher Sicht. Die konkreten Begründungen aber hier sind nicht wirtschaftlich, sondern er behauptet, Mexiko und Kanada tun nicht genug, um einerseits die illegale Einwanderung zu stoppen. Und das zweite ist den Drogenhandel mit Fentanyl, der sehr, sehr viele Tote auch in den USA verursacht, abzuwürgen. Das sind Ursachen, die jetzt mit Handelspolitik und Wirtschaft nicht viel zu tun haben. Also er verknüpft hier zwei völlig unterschiedliche Dinge, die es dann wiederum sehr schwer machen werden, für beide Staaten darauf zu reagieren. Denn das sind keine konkreten Forderungen, wo man sagt, bitte öffnet eure Märkte mehr, damit ihr nicht unfair gegenüber amerikanischen Unternehmen seid, sondern sagt, irgendwas läuft schief und ihr seid schuld und deswegen bekommt ihr jetzt diese Zölle aufgebrummt.
Und was sagen die betroffenen Länder dazu?
Sie sind natürlich empört. Sie müssen auch empört reagieren, auch für ihre eigene Bevölkerung, um hier zu zeigen, dass sie sich von Trump hier nicht wirklich so einschüchtern lassen und ihm auch etwas entgegenzuhalten. Aber sie sind in einer schwierigen Lage, vor allem Mexiko und Kanada, die sehr stark vom amerikanischen Markt auch abhängen. Und sie haben beide sogleich Gegenzölle auch verkündet. Nämlich gesagt, wenn die Amerikaner unsere Exporte mit 25% belegen, dann werden wir amerikanische Exporte mit 25% belegen. Das ist das Szenario eines Handelskriegs. Allerdings gibt es zwei Probleme dabei. Das eine ist, Zölle schaden ja nicht nur dem anderen Handelspartner, sie schaden auch der eigenen Wirtschaft. Weil sie ja Preise in die Höhe treiben und letztlich auch vom eigenen Konsumenten bezahlt werden und auch Unternehmen schaden, die gewisse Produkte kaufen müssen, weil sie sie weiter produzieren. Und das Zweite ist, man kann sicher sein, dass Trump auf Gegenzölle wieder mit eigenen höheren Zöllen reagieren wird. Wenn sie sagen, wir auch kommen mit 25%, dann sagt Trump, dann machen wir 50% und dann sind wir schon auf einem Niveau, wo wirklich dieser sehr intensive Handel zwischen diesen drei Ländern zusammenbrechen könnte. Deswegen, wenn man es im Detail anschaut, dürften sie beide Staaten, Kanada und Mexiko, ihre Gegenmaßnahmen jetzt eher gestaffelt, eher gezielt einsetzen. Sie versuchen, Produkte zu treffen, die zum Beispiel vor allem in Bundesstaaten produziert werden, die stark republikanisch regiert werden, damit man dort vielleicht innerhalb der republikanischen Partei, in Trumps Partei, versucht, Widerstand hervorzurufen, dass dann Senatoren und Gouverneure anrufen und sagen, bitte, was macht ihr hier? Ihr schadet unserer Wirtschaft. Also das ist eher noch ein vorsichtiges Vortasten. Wie können wir diese Vergeltung so gestalten, dass sie uns nicht so sehr schadet und in den USA die entsprechende politische Wirkung haben wird. Ist aber sehr schwierig. China wiederum hat eigentlich sehr gelassen reagiert. Die haben gesagt, wir gehen zur Welthandelsorganisation und werden dort Beschwerde einlegen. Das ist ein Verfahren, das dann immer sehr lange dauert und möglicherweise aufgrund des Zustands der WTO, die auch durch die Entscheidungen der USA in den letzten Jahren fast nicht handlungsfähig ist, möglicherweise gar nicht zum Abschluss gebracht werden kann.
Mhm. Du sagst schon, es wird auch die USA selbst treffen. Waren werden teurer werden, weil die Unternehmen natürlich die Teuerung weitergeben an die Verbraucher. Jetzt war ja die Teuerung eigentlich eins der Wahlmotive in den USA. Und Trump spricht jetzt noch davon, dass es überhaupt keinen Einfluss haben wird auf die Inflation. Da lügt er die Bevölkerung dann einfach an?
Ob er sie anlügt, weiß ich nicht. Sein Wirtschaftswissen, sagen wir, ist etwas eingeschränkt. Er ist davon überzeugt, dass Zölle, die ja eine Steuer auf Importe sind, diese Steuer nur von den Produzenten bezahlt werden. Also hat das auch schon so erklärt. Der möchte eine Art von externe Steuerbehörde einrichten. Das sagen wir, die Mexikaner, die Kanadier, irgendwann auch die Chinesen, dann die Europäer, die müssen halt die Steuern bezahlen und den amerikanischen Staat finanzieren. Aber so funktioniert es nicht. In manchen Fällen werden bei Zöllen tatsächlich die Kosten vom Unternehmen geschluckt, damit sie ihre Marktanteile behalten können. Aber in den meisten Fällen und sicher nach einiger Zeit wird diese Belastung einfach an den Konsumenten weitergegeben. Und es gibt noch einen indirekten Effekt. Amerikanische Unternehmen aufgrund der Zölle gegen den ausländischen Wettbewerber, die können dann wiederum ihre Preise auch erhöhen, was sie ja gerne tun. Sie leiden ja unter dem ausländischen Wettbewerb und auch dann steigen die Preise. Also man kann sicher sein, amerikanische Preise werden steigen, manche sofort, zum Beispiel Avocados aus Mexiko. Da gibt es praktisch keinen amerikanischen Mitbewerber, weil da wird zu wenig in Kalifornien gewachsen. Das wird man sehr, sehr bald im Supermarkt sehen, bei Tomaten wahrscheinlich auch. Und dann aber, sagen wir, bei Industrieprodukten und so, wird das eine Zeit lang dauern, bis es sich aber in diesen Lieferketten niederschlägt. Und man kann sicher sein, bis zum Jahresende werden viele Produkte in den USA teurer werden. Und wenn das sehr breit gefächert ist, dann wird auch die Inflation wieder steigen. Trump wird wahrscheinlich irgendeine andere Erklärung finden. Er wird die Schuld der Notenbank geben, jemanden anderen, aber die Inflation, die ja doch deutlich zurückgegangen ist, aber noch immer nicht dort ist, wo sie sein sollte, nämlich bei oder unter 2%, wird wahrscheinlich jetzt in diesem ersten Jahr von der Trump-Regierung wieder in die Höhe klettern.
Was heißt das jetzt gesamtwirtschaftlich gesehen für die USA und die betroffenen Länder? Ich habe gelesen etwas von einer Stagflation.
Ökonomen sind sich eigentlich fast einig, dass eine protektionistische Politik, vor allem eine, die nicht gezielt vorgeht, die irgendwie so breit gefächert sind, wo man die gesamte Wirtschaft irgendwie schützt, dass die Wachstum zurückhält. Und man kann davon ausgehen, dass das Wachstum in den USA etwas niedriger ausfallen wird, als wenn diese Maßnahmen nicht ergriffen worden wären. Ob das tatsächlich in eine Stagflation bedeutet ja schwaches Wachstum oder kein Wachstum verbunden mit Inflation, gar eine Rezession münden wird, das weiß man noch nicht. Es gibt andere Faktoren, die die amerikanische Wirtschaft wieder stärken könnten. Zum Beispiel weitere Steuersenkungen oder auch überhaupt ein sonst positives Klima. Aber dass es schlecht für die amerikanische Wirtschaft ist, davon kann man ausgehen. Es ist noch schlechter für Kanada, weil die ja noch viel mehr abhängig sind vom amerikanischen Markt als umgekehrt. Es ist am schlechtesten für Mexiko und China, das ja eigentlich als der große wirtschaftliche Rivale, sogar Feind gesehen wird, die können das sicher am leichtesten schlucken, auch weil sie schon seit vielen, vielen Jahren versuchen, ihre Wirtschaft von dieser Abhängigkeit, von der Globalisierung ein wenig abzukoppeln. Aber auch die werden es zu spüren bekommen.
Wie sieht es da mit Europa aus?
Ja, Trump hat ja schon bereits gesagt, auch Europa wird es noch treffen und man kann sicher sein, dass das sein wird. Jetzt kann er den Europäern nicht vorwerfen, dass sie zur Einwanderung beitragen oder zum Drogenhandel. Dazu ist Europa zu weit entfernt. Er wird andere Gründe finden. Er wird vor allem behaupten, dass Europa amerikanische Unternehmen schlecht behandelt, wie er das so gerne sagt. Aber da kommt sicher noch eine Lawine von Zöllen auf die europäische Wirtschaft zu. In welchem Umfang, weiß man noch nicht. Aber wenn man das so beobachtet, wie das läuft, da das ja kein strategisches Vorgehen ist, wie das sonst sehr häufig ist, dass man sagt, ich erlasse Zölle auf ganz bestimmte Produkte, bestimmte Industrien, können wir recht sicher sein, dass es auch so eine breite allgemeine Zölle sein werden, die gerade exportorientierte, exportabhängige Volkswirtschaften sowie auch die österreichische stark treffen werden.
Also direkte Zölle gegen die EU, das, wie du sagst, wissen wir noch nicht, wann, ob das genau kommt. Aber wirkt sich das, was sich jetzt zwischen den USA und Kanada und Mexiko, China abspielt, das schon auf Unternehmen in Europa aus?
Es wird sich auf Unternehmen in Europa auf verschiedene Weise sehr schnell auswirken. Manche können profitieren. Wenn zum Beispiel sie im direkten Wettbewerb mit einem kanadischen Unternehmen stehen und es noch keine Zölle auf EU-Produkte gibt, da hat man einen Wettbewerbsvorteil. Das ist die eine Seite. Allerdings gibt es wiederum andere, die über Mexiko oder Kanada in die USA liefern, die auch in diese Lieferketten eingebunden sind, die werden möglicherweise Aufträge verlieren. Das ist die zweite Seite. Aber ganz entscheidend ist, und das ist eher längerfristig, hier wird eines der Grundlagen des Wirtschaftswachstums und des Wohlstandes, der nach 1945 in der westlichen Welt aufgebaut wurde, von Donald Trump bewusst und willkürlich untergraben und sogar zerstört. Und wenn es dann zu Handelskriegen kommt, auch zwischen den USA und den großen Partnern, wenn es auch dann mit der EU irgendwann dazukommt und wenn insgesamt das Vertrauen darin, dass es gewisse Regeln gibt, die den Welthandel bestimmen, wo Unternehmen sagen, ich kann in einem Land investieren, weil ich weiß, dass auch in 10 Jahren ich von dort noch exportieren kann. Wenn da dieses Vertrauen verloren geht, dann wird eine Region wie die europäische, die so stark in diesen globalisierten Welthandel eingebettet ist, auf jeden Fall leiden.
Ab wann, du hast schon das Wort Handelskrieg in den Mund genommen, ab wann würdest du sagen, kann man denn davon sprechen, dass es tatsächlich ein Handelskrieg ist?
Es ist immer so ein Begriff, der eigentlich keine genaue Definition hat. Man kann sagen, sobald es eine Vergeltung gibt, also sagen wir, sobald jetzt Kanada und Mexiko und die China irgendwie selbst Zölle erlassen, auf die die USA wieder reagieren in einer Art von Tit for Tat, dann sind wir schon in einer Handelskriegssituation drinnen. Es kann aber auch sein, dass diese Staaten versuchen werden, diesen Rückschuss so zu dosieren, dass er nicht unbedingt in eine weitere Eskalation führt. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass sowohl aufgrund inneren Drucks in den USA, wo Unternehmen, Wirtschaftskapitäne sagen, bitte im Weißen Haus anrufen, im Kongress anrufen, was tut ihr hier? Wir verlieren hier sehr viel Geld, wir verlieren hier die Grundlage für unser Geschäft, dass dann auch in den USA es zu einer Bereitschaft kommt, von der Trump-Regierung zu verhandeln. Dass diese Verhandlungsbereitschaft sicher auch bei den Handelspartnern da sein wird und dass man sagen wird, okay, jetzt setzen wir uns an einen Tisch und jetzt haben wir zwar diese Zölle, aber jetzt versuchen wir sie wieder zu reduzieren, abzubauen, Ausnahmen herauszuhandeln und so deren negative Wirkung abzuschwächen. Das wäre das beste Ergebnis, das man sich im Moment vorstellen kann. Es würde auch zu Donald Trump passen, der ja sehr stolz darauf ist, was für ein großer Verhandler er ist. Make a deal ist immer das, was er machen möchte. Und es kann auch sein, dass in seinem Kopf der Gedanke ist, zuerst einmal schieße ich voll aus allen Rohren und dann biete ich eine kleine Friedenspfeife an und sage, okay, jetzt schauen wir, dass wir da ein halbwegs vernünftiges Ergebnis haben werden, das den USA aber mehr entgegenkommt als den anderen. Dann würde man nicht mehr von einem Handelskrieg sprechen, aber einfach von einer angespannten Situation im Welthandel, die uns leider wahrscheinlich die nächsten 4 Jahre begleiten wird.
Ist es denn auch eine Option noch, Trump erlässt ja all diese verschiedenen Dinge, über die wir in den letzten Wochen schon gesprochen haben, per Dekret, dass das wieder gekippt wird? Also dass dann zum Beispiel der Kongress eingreift?
Das ist im Moment sehr unwahrscheinlich, dass der Kongress hier dagegen handelt. Erstens einmal, die Republikaner haben ja eine Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses und es gibt im Augenblick keinerlei Bereitschaft, sich Trump entgegenzustellen. Trump ist zu beliebt in der republikanischen Basis. Und wenn man Trump kritisiert, bekommt man sofort den Zorn der eigenen Wählerinnen und Wähler zu spüren. Das tut im Moment niemand. Ein einziger Senator, Rand Paul aus Kentucky, hat Kritik geäußert an diesen Zöllen, weil er an den Freihandel glaubt. Sehr viele andere Kollegen tun es auch, aber halten im Moment den Mund. Dazu kommt, dass in den USA, wenn es um Handelspolitik geht, der amerikanische Präsident sehr viel selbst entscheiden kann. Das ist eine Entwicklung, die circa in den 1930er Jahren eingesetzt hat und nach dem Zweiten Weltkrieg noch stärker geworden ist. In der Vergangenheit, historisch, wurden Zölle, wurden handelspolitische Entscheidungen eigentlich nur vom Kongress getroffen. Aber es wurde dann dem amerikanischen Präsidenten mehr und mehr Macht gegeben, weil man eigentlich damit den Freihandel fördern wollte. Mhm. Der Kongress war traditionell der protektionistische und der Präsident hat versucht, hier Märkte zu öffnen und neue Exportmärkte zu erschließen. Dass man jetzt einen Präsidenten hat, der so überzeugt ist, dass Protektionismus das Beste auf der Welt ist, damit hat offenbar niemand gerechnet. Aber das macht es jetzt für den Kongress auch sehr schwer, ihm wirklich kurzfristig entgegenzutreten.
Morgen Dienstag sollen diese Zölle schon in Kraft treten. Wir werden sehen, was das für langfristige Folgen dann haben wird. Vielen Dank dir, Erik Frey, für die Einschätzungen dazu heute.
Ja, sehr gerne.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard gern unterstützen möchten, dann geht das ganz einfach als AbonnentIn oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos dazu finden Sie unter abo.derstandard.at. Und wenn Sie Thema des Tages abonnieren, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Was heute sonst noch passiert ist. Erstens, die Inflation ist in Österreich im ersten Monat des Jahres wieder gestiegen. Um 1,1% ist das Leben hierzulande teurer als noch im vergangenen Dezember. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Teuerung sogar bei 3,3%. Preistreiber sind aktuell vor allem die Energiekosten und der Dienstleistungsbereich. Die angespannte wirtschaftliche Situation ist auch am Arbeitsmarkt spürbar. Im Jänner lag die Arbeitslosenquote bei 8,6%. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Dezember. Zweitens, in Australien gibt es im Bundesstaat Queensland derzeit Rekordregenfälle und Hochwasser. Betroffen davon sind auch bei Touristen beliebte Küstenstädte, die als Tor zum Great Barrier Reef gelten. In der Stadt Townsville zum Beispiel hat es innerhalb von 3 Tagen so viel geregnet wie sonst in 6 Monaten. Mehrere Flüsse sind übergetreten und rund 400 Menschen wurden evakuiert. Schulen und Supermärkte sind zum Teil geschlossen. In Australien ist derzeit Sommer, im Westen des Landes hat es deshalb bis zu 50 Grad. Diese Extremwetterereignisse sind in den vergangenen Jahren häufiger geworden. Und drittens, gestern Sonntag wurden in den USA die Grammys vergeben. Der Preis für das beste Album ging dabei erstmals an Beyoncé. Sie staubte für Cowboy Carter auch den Grammy für das beste Country-Album ab. Und damit ist sie die erste schwarze Musikerin, die diesen Preis erhält. Top-Gewinner ist Kendrick Lamar. Er bekam 5 Auszeichnungen, zum Beispiel bester Song für Not Like Us. beste Newcomerin ist Chapel Rowan. Die 26-Jährige forderte in ihrer Dankesrede die Plattenlabels dazu auf, junge KünstlerInnen besser zu bezahlen. Nominiert war übrigens auch das ORF Radiosymphonieorchester, und zwar für die beste Orchesterperformance. Das RSO ging allerdings leer aus. Alles Weitere zu den Preisen und auch zu den gewagtesten Outfits lesen Sie auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wer gerne noch einen weiteren Podcast hören möchte, dem empfehle ich die neue Folge Inside Austria vom Samstag. Da geht es um die neuesten Ereignisse rund um René Benko. Nach der Insolvenz seines Immobilienkonzerns Signa und seiner Privatinsolvenz sitzt Benko nämlich derzeit in Untersuchungshaft. Was genau es damit auf sich hat, hören Sie nochmal ausführlich in Inside Austria. Überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch immer, wenn Sie die Standard-Podcasts mit einem Like oder einem netten Kommentar unterstützen. Und falls Sie uns gern direkt noch Feedback geben möchten oder zum Beispiel auch Themenvorschläge haben, dann schicken Sie uns gern eine Nachricht an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba. Und bis zum nächsten Mal.